Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Das ist ein gemeinsames Projekt vom Fraunhofer IML und der TU Dortmund, gefördert durch die Europäische Union.
Hallo und herzlich willkommen. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, bei dem die Meinungen, also die könnten kaum weiter auseinandergehen. Die Blockchain.
Absolut.
Die einen nennen sie die größte Revolution seit dem Internet, die anderen warnen vor einem gigantischen Hype, einer Lösung, die eigentlich noch ihr Problem sucht.
Mhm. Und wahrscheinlich hast du dich auch schon gefragt, was ist da wirklich dran? Wann ist das nur ein Buzzword und wann ein echter Gamechanger?
Aber keine Sorge, das hier wird keine Vorlesung über Kryptographie. Wir wollen viel mehr verstehen, wie sich diese Technologie entwickelt hat. Wie konnte aus diesem radikalen Traum von totaler Dezentralisierung ein Werkzeug für Konzerne wie Walmart und Visa werden?
Genau, und um das zu verstehen, müssen wir uns von ein paar alten Mythen verabschieden.
Das ist der Plan. Die Fakten von der Fiktion trennen.
Ja, denn viele dieser Vorurteile basieren auf, sagen wir mal, veralteten oder unvollständigen Informationen. Man muss immer sehen, die Blockchain gibt es so gar nicht. Das ist keine monolithische Technologie. Die Kritikpunkte hängen fast immer von der jeweiligen Architektur ab. Gut, dann zeichnen wir doch mal ein differenziertes Bild. Beginnen wir mit dem wohl bekanntesten Vorurteil. Man hört es ja ständig. Blockchain sei eine Klimakatastrophe. Der Stromverbrauch ist gigantisch.
Ja, und dieser Vorwurf zielt hauptsächlich auf den Proof-of-Work-Mechanismus ab, also POW.
Den kennt man ja von Bitcoin.
Genau. Bei POW konkurrieren Miner darum, komplexe mathematische Rätsel zu lösen. Das braucht eben massive Rechenleistung und dadurch, klar, auch extrem viel Energie.
Also ist der Vorwurf bei Bitcoin absolut berechtigt?
Bei Bitcoin und anderen POW-Netzwerken, ja. Da ist der Energieverbrauch erheblich. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber, und das ist der springende Punkt, es gibt ja längst die Weiterentwicklung, Proof of Stake, kurz POS.
Das hat Ethereum ja vor einiger Zeit umgestellt.
Richtig. Und bei hinterlegt man statt Rechenleistung Kapital, also einen Stake, als Sicherheit. Die Validatoren, die Transaktionen bestätigen, werden dann quasi per Lotterie ausgewählt.
Und der Vorteil ist?
Der Vorteil ist riesig. POS ist extrem energieeffizient. Der Energieverbrauch sinkt da drastisch. Man hat es ja bei Ethereum gesehen.
Okay, das heißt also, der Vorwurf des hohen Energieverbrauchs gilt nicht pauschal für die gesamte Blockchain-Technologie.
Überhaupt nicht. Er ist wirklich sehr spezifisch für POW-Systeme. Für den Großteil der modernen Anwendungen ist das Thema eigentlich vom Tisch.
Gut, nächster Punkt, der oft kommt. Blockchain ist zu langsam für den Masseneinsatz. Transaktionen dauern ewig.
Auch das stimmt für die erste Generation, also für frühe öffentliche POW-Blockchains. Bitcoin hat zum Beispiel eine Blockzeit von ca. 10 Minuten.
10 Minuten? Das ist für viele Anwendungen ja ein K.O.-Kriterium. Ich kann ja nicht 10 Minuten an der Kasse auf die Bestätigung meiner Zahlung warten.
Absolut. Aber auch hier hat die Entwicklung nicht Halt gemacht. POS-Netzwerke sind da in der Regel schon deutlich schneller.
Und die ermöglichen dann auch bessere Skalierungslösungen?
Der entscheidende Unterschied liegt woanders, nämlich zwischen öffentlichen und privaten Blockchains.
Okay, also permissionless und permissioned.
Exakt. Die privaten Blockchains, wie sie von Unternehmen genutzt werden, man denke da an Hyperledger Fabric, die sind von vornherein auf hohe Effizienz und Geschwindigkeit ausgelegt.
Warum ist das so?
Weil die Teilnehmer bekannt und vertrauenswürdig sind. Man braucht nicht diese extrem aufwendigen Mechanismen, um sich gegen unbekannte Angreifer zu schützen. Dadurch kann man ein viel, viel höheres Transaktionsvolumen bewältigen.
Das bringt uns zum nächsten Thema, diesem etwas zwielichtigen Ruf. Blockchain-Kryptowährungen. Das wird ja oft sofort mit dem Schwarzmarkt und illegalen Geschäften in Verbindung gebracht. Ist das nicht das perfekte Werkzeug für Kriminelle?
Das ist vielleicht das hartnäckigste Vorurteil von allen. Man muss da aber stark differenzieren. Fangen wir mal mit den öffentlichen Blockchains wie Bitcoin an. Die Teilnehmer sind ja nicht anonym, sondern pseudonym.
Das heißt?
Das heißt, jede einzelne Transaktion ist in diesem öffentlichen Register, dem Ledger, für immer einsehbar. Die Adressen sind zwar nur Zeichenketten, aber sobald eine Adresse mit einer realen Identität verknüpft werden kann, zum Beispiel durch eine Kryptobörse, ist die ganze Historie nachverfolgbar.
Okay, also nicht so anonym, wie viele denken.
Überhaupt nicht. Aber der eigentliche Punkt ist, Blockchain geht heute weit über öffentliche Kryptowährungen hinaus. Die wirklich großen Anwendungsfälle liegen im Unternehmensbereich.
Okay. Packen wir das mal aus. Welche Anwendungen sind das denn konkret?
Nehmen wir mal das Lieferkettenmanagement. Unternehmen wie Walmart, Carrefour, aber auch Ford oder DHL nutzen Blockchain.
Wofür genau?
Um die Herkunft von Produkten lückenlos zu verfolgen. Also zum Beispiel bei Lebensmitteln oder bei Kobalt für Batterien. So kann man Fälschungen verhindern und sicherstellen, dass Sozial- oder Umweltstandards eingehalten werden.
Verstehe. Es geht also um Transparenz.
Genau. Um das genaue Gegenteil von Anonymität. Oder schauen Sie sich Visa an. Die nutzen eine Blockchain-Technologie für internationale B2B-Zahlungen. Oder denken Sie an das Gesundheitswesen, an Identitätsmanagement. Das sind alles Bereiche, wo es um sensible, aber verifizierbare Daten geht. Diese Netzwerke sind privat. Man braucht eine Genehmigung, um teilzunehmen. Kriminelle Aktivitäten sind da per Design ausgeschlossen.
Das leuchtet ein. Aber wenden wir uns mal der Sicherheit zu. Man hört ja immer wieder von Hacks. Wie sicher ist eine Blockchain denn wirklich, wenn sie doch angeblich nicht manipulierbar ist?
Das ist ein guter Punkt, weil hier oft zwei Dinge durcheinander geworfen werden. Grundsätzlich hat die Technologie ja sehr starke eingebaute Sicherheitsmechanismen.
Sie meinen diese kryptografische Verkettung?
Genau. Jeder Block enthält den Hash, also einen kryptografischen Fingerabdruck des vorherigen Blocks. Wenn man jetzt einen alten Block ändern würde, würde die ganze Kette danach ungültig werden. Das würde sofort auffallen.
Und dazu kommt die dezentrale Verteilung.
Richtig. Die Datenbank ist auf Tausenden von Rechnern weltweit verteilt. Ein Angreifer müsste die Mehrheit dieser Rechner gleichzeitig kompromittieren, was quasi unmöglich ist.
Aber was ist mit diesen sogenannten 51%-Angriffen? Davon liest man doch immer wieder.
Ja, das ist das theoretische Konzept, bei dem ein Angreifer, der mehr als die Hälfte der Rechenleistung oder des Stakes kontrolliert, das Netzwerk manipulieren könnte.
Und? Ist das realistisch?
Bei großen, etablierten Netzwerken ist das Erreichen dieser Mehrheit extrem teuer und praktisch kaum durchführbar. Der finanzielle Aufwand wäre gigantisch.
Woher kommen dann die ganzen Schreckensmeldungen über Hacks?
Die meisten Hacks, von denen man liest, betreffen nicht die Blockchain selbst, also nicht das Fundament. Sie betreffen Schwachstellen in den Anwendungen, die darauf aufbauen.
Also zum Beispiel fehlerhafte Smart Contracts?
Genau. Der DAO-Hack 2016 war so ein Fall. Das war ein Fehler im Code der Anwendung, nicht im Ethereum-Protokoll. Oder es sind einfach unsichere Handelsplattformen, die gehackt werden. Man muss also klar trennen. Die Sicherheit des Protokolls und die Sicherheit der Anwendungen?
Okay, also die Technologie an sich ist sicher. Aber das bringt mich zu einem eher praktischen Einwand. Keine zentrale Autorität, keine Bank, keine Regierung. Das klingt ja erstmal gut, aber wen rufe ich denn an, wenn meine Transaktion fehlschlägt oder ich ein Problem habe?
Niemanden.
Genau. Und das klingt nach Chaos.
Das ist der zentrale Zielkonflikt, absolut. In einem vollständig dezentralen System gibt es eben keinen zentralen Ansprechpartner. Das ist der Preis, den man für die Unabhängigkeit von Zwischenhändlern zahlt.
Aber diese Zwischenhändler sind ja oft langsam, ineffizient, intransparent.
Eben. Genau da will Blockchain ja eine Alternative bieten. Aber Sie haben recht, für die breite Masse ist diese totale Eigenverantwortung oft abschreckend. Und genau deswegen gibt es ja diesen Kompromiss.
Sie meinen die konsortial- und privaten Blockchains?
Exakt. Die werden von einer festen Gruppe von Organisationen betrieben. Da gibt es dann klare Governance-Strukturen, es gibt Verantwortlichkeiten. Man opfert ein Stück dieser totalen Dezentralisierung, gewinnt dafür aber Kontrolle und Effizienz. Das macht sie ja für Unternehmen so attraktiv.
Das bringt uns zum letzten Punkt und der ist vielleicht der kniffligste. Die Unveränderlichkeit, Immutability. Was einmal in der Blockchain ist, bleibt für immer dort. Das klingt nach einem Albtraum für den Datenschutz. Stichwort DSGVO und das Recht auf Vergessenwerden.
Sie sprechen das Immutability-Dilemma an. Ja, hier wird die größte Stärke der Technologie potenziell zu ihrer größten Schwäche. Eine traditionelle Blockchain ist per Design nicht mit solchen Löschanforderungen kompatibel.
Selbst das Korrigieren von einem einfachen Fehler ist unmöglich.
Unmöglich.
Ja, wird es jetzt wirklich interessant. Gibt es dafür eine Lösung oder ist das Ende der Blockchain für sensible Daten, zumindest in Europa?
Das dachte man lange. Aber das ist jetzt der Beginn eines unglaublich spannenden Forschungsfeldes. Sogenannte Redactable Blockchains, also veränderbare Blockchains.
Moment. Eine veränderbare Blockchain. Das widerspricht doch dem ganzen Grundprinzip.
Es widerspricht der ursprünglichen Idee, ja. Aber es funktioniert, ohne die Sicherheit der Kette zu gefährden. Das wird durch sehr fortgeschrittene Kryptographie erreicht. Ein Ansatz sind zum Beispiel sogenannte Chamäleon-Hashes.
Chamäleon-Hashes, okay. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Stellen Sie sich vor, ein normaler Hash ist ein unveränderlicher Fingerabdruck in Granit. Ein Chamäleon-Hash ist eher wie ein Fingerabdruck in Knete, der aber in einem manipulationssicheren Glaskasten liegt. Nur wer einen speziellen Schlüssel hat, kann den Kasten öffnen, den Abdruck anpassen und ihn wieder sicher verschließen.
Ah, und von außen sieht die Kette der Kästen weiterhin ungebrochen aus.
Genau, aber die Änderung ist kontrolliert und nachvollziehbar. Das zeigt, die Technologie ist nicht statisch. Sie entwickelt sich weiter und passt sich an die realen rechtlichen Anforderungen an.
Fassen wir unsere Reise mal zusammen. Wir sind von den Mythen gestartet, die an der Blockchain haften. Der Klimakiller, das lahme Tempo, das Werkzeug für Kriminelle. Und wir haben gesehen, dass die Antwort fast immer lautet, es kommt drauf an.
Ja, es kommt auf die Art der Blockchain an.
Ob Proof of Work oder Proof of Stake, öffentlich oder privat, die Architektur entscheidet über Energieverbrauch, Geschwindigkeit und den Anwendungsfall.
Genau. Die Reise ging von einer sehr kompromisslosen Ideologie hin zu einem, ja, flexiblen und pragmatischen Baukasten. Und vielleicht ein finaler Gedanke für Sie da draußen. Betrachten Sie Blockchain nicht als eine einzige Sache, sondern eher als ein Spektrum.
Mhm.
Auf der einen Seite haben Sie die totale Dezentralisierung von Bitcoin. Auf der anderen die kontrollierte, private Welt einer Unternehmensblockchain. Die wirklich spannende Frage für die Zukunft ist doch, wo auf diesem Spektrum werden die nächsten großen Innovationen entstehen? Welches Problem wird gelöst, indem man einen neuen, cleveren Kompromiss zwischen absoluter Vertrauenslosigkeit und praktischer Anwendbarkeit findet? Das ist die eigentliche Entwicklung, die man im Auge behalten sollte. Das war's für heute bei Blockchain im Gespräch. Für weitere Informationen und kommende Workshop-Termine schauen Sie gerne auch auf unserer Website www.duit.de vorbei. Das war duh-it.de. Wir freuen uns auf das nächste Mal.